Wow, ich hatte mir Afrika ganz anders vorgestellt, also viel, viel negativer. Ja, und dann natürlich Landschaft, Tiere und Leute kennenzulernen. Da ging mein Herz auf und es war einfach geschehen um mich. Also seitdem haben wir immer mehr die Landschaften und die Leute wirklich nicht nur lieben gelernt, sondern auch kennengelernt. Und das haben wir bis heute. Im nächsten Jahr werden es halt dann 25 Jahre. In diesen Unternehmen, ja, beraten wir auch, aber immer außergewöhnlich und anders. Unter anderem gibt es dann aber auch Unternehmerlagerfeuer, weil wir halt genauso wie du es lieben, am Lagerfeuer zu sitzen. Dass es knistert, dass wir uns anders öffnen, dass wir locker beieinander sind. Da gibt es ein Bier, da gibt es ein Würstchen auf die Hand, aber es ist einfach und es kommt auf das Wesentliche an. Und bei diesen Runden zum Beispiel öffnen sich die Unternehmer und Unternehmerinnen anders und das lieben wir halt sehr. Das ist unser Unternehmerlagerfeuer. Wir gehen aber auch klassisch ganz wesentlich für uns in die Unternehmen rein. Genauso natürlich bei Elefanten, die sehr empathisch führen. Und es sind ja immer Elefantenkühe, die die großen Herden führen. Und es sind nicht immer die ältesten Kühe, die das machen, sondern wirklich die empathischsten, die sich auch um die jungen Tiere, die mal im Sumpf irgendwo feststecken, immer wieder kümmern, dass sie versuchen, die ganze Herde zusammenzuhalten. Da sind die Elefanten, ich glaube, es waren 30, 40 aus dem Gebüsch rausgekommen und wir mussten auch stoppen. Und irgendwann kamen 4 Elefanten dort raus und nicht, wie man das sonst so kannte, hintereinander, sondern sie waren versetzt, alle so ungefähr 1 Meter, 1,5 Meter versetzt zu der ersten Kuh, kamen sie aus dem Gebüsch. Und da stelle ich dann nur die Frage, wer führt hier wen und wie macht sie das, diese Elefantenkuh, dass die anderen so geschlossen ihr folgen?
Moin, grüß Gott und hallo, liebe Land Rover-Fans, Offroad-Begeisterte und Abenteuerinnen. Ich begrüße heute ganz speziell unsere Afrika-Fans und kreative Unternehmer zur 40. Jubiläumsausgabe von Landy und Leute. Ich bin euer Rainer Schuler, alias die Landratte. Wie ihr hoffentlich schon alle wisst, bin ich seit den 90er Jahren als Manager in der Automobilbranche tätig. Diese Jahrzehnte waren wechselseitig von Krisen und Hypes geprägt. Und deshalb haben sich meine Aufgaben und auch ich selbst ständig wandeln müssen. Schwierige Situationen haben Flexibilität und Wechsel, also neudeutsch Change-Prozesse, notwendig gemacht. In diesem Zusammenhang bin ich auf Vera Peters aufmerksam geworden, die mit ihrem Unternehmen Business Art in Unkeln am Rhein super spannende Coachings der ganz anderen Art anbietet. In ihrem preisgekrönten Life Safari Leadership und Change-Programm erleben Entscheider und Unternehmer eine einzigartige Mischung aus Fortbildung, persönlichem Coaching und unvergesslichen Abenteuern. Dazu gehören Aufenthalte in Afrika, um an magischen Orten von der Weisheit der Natur, den Tieren und fremden Kulturen zu lernen. Mit Mut, Abenteuergeist und Begeisterung können diese Safaris ein Unternehmen auf ein neues Level katapultieren. Und bei all diesen Schlagworten in Kombination mit Wildnis, Offroaden und Land Rover als bevorzugtes Fahrzeug vor Ort in Afrika war es für mich ein Muss, Vera für euch ans Mikro zu holen. Wie Vera vor einigen Jahrzehnten ihre Liebe zu Afrika entdeckt hat, wie sie zu Land Rover gekommen ist und warum wir Führungskräfte so viel von Elefanten lernen können, das wird sie uns gleich selbst erzählen. Also Leute, und jetzt zitiere ich Vera noch einmal. Seid bereit für die Zeit eures Lebens. Und lasst euch bitte von meinem Laberfeuer inspirieren und genießt den Campfire Talk to go. Ich wünsche euch allen da draußen, ob in der Savanne oder auf der Terrasse, viel Vergnügen dabei. So. Hallo, liebe Landy und Leute-Fans. Willkommen am heutigen Laberfeuer. Meine heutige Gästin, sagt man ja heute, glaube ich, sogar schon, ist die Vera Peters. Sie ist im Bereich Business, Businessberatung und so weiter unterwegs, deshalb heute sehr spannend, aber das Ganze eben auch mit Land Rovern, Defender, mit Afrika, also freut euch auf eine tolle Sendung. Ich begrüße Vera Peters. Hallo Vera, wie geht's dir?
Hallo Rainer, hallo liebe Abenteurer. Mir geht's gut, weil ich liebe es natürlich, über diese Themen zu sprechen, die unsere Herzen wirklich offen machen und das Abenteuer pur bedeuten.
Ja, genau. Also ich habe mich ja natürlich mit dir, also mit deinen Internetauftritten und so weiter beschäftigt. Es ist wirklich sehr abenteuerlich, also wirklich sehr ansprechend auch letztendlich, was du da machst. Ich würde aber wie immer ganz gerne damit anfangen, wo du herkommst, wo bist du gerade angesiedelt, wo bist du auch aufgewachsen vielleicht sogar?
Ich bin im Sauerland aufgewachsen und in einem kleinen Familienunternehmen mit drei Geschwistern, so zu viert waren wir, sind wir aufgewachsen. Ich würde sagen, bodenständig und sehr, ja, schon auch abenteuerlustig durch unsere Eltern. Ja, es war einfach interessant. Jetzt bin ich mit meiner Familie schon seit 29 Jahren in Unkel am Rhein, eine Willy-Brandt-Stadt sozusagen. Und das ist halt, ja, sehr, auch sehr ländlich. Das ist ein kleines Weinörtchen und man kann viel wandern direkt um die Ecke und natürlich auch genauso direkt am Rhein spazieren gehen. Und jetzt gerade aktuell bin ich in München in einem Hotel,
okay,
um ganz nah auch immer bei Kunden zu sein, weil das ist für mich auch etwas, was eine Grundeinstellung ist, dass ich nicht nur online unterwegs bin, sondern ich brauche, genauso glaube ich wie die Menschen überall auf der Welt, ich brauche und die anderen brauchen glaube ich auch Menschen um sich, um wirklich hier und da auch eine andere Nähe zu spüren.
Ja klar. Gut, du bist aber dann aus dem Sauerland weggegangen. Was hat dich denn da weggezogen? Welches Abenteuer hast du gestartet?
Mein großes Interesse in Richtung Flugzeugtechnik. Das heißt, ich habe im Garten bei meinen Eltern oder bei unseren Eltern gelegen und habe in meinen Himmel geguckt und dachte, boah, wie cool ist das. Also in Schmallenberg bin ich groß geworden und habe in den Himmel geguckt und da gab es die Fallschirmspringer, die immer runterkamen und die Segelflieger. Und dann natürlich die großen Flugzeuge, die immer nur ihre weißen Kondensstreifen hinterlassen haben. Und irgendwie habe ich mich gefragt, wo mögen die wohl hinfliegen? Und wie kann das eigentlich sein, dass so viel Tonnengewicht oben bleiben? Ja, und da wollte ich Flugzeugmechanikerin werden. Und das war aber sehr schwierig. Damals, wann war das? Mitte der 80er, genau, 85 habe ich Abi gemacht. Und das war das Thema, weil damals wurden nicht gerne Abiturienten genommen für Ausbildungslehrgänge. Weder bei Lufthansa noch bei Airbus, das hieß damals noch MBB, noch sonst wo. Ich war wirklich nie in deren Einzugsbereich aus dem Sauerland kommend. Ja, und da habe ich gedacht, okay, wenn das eine nicht geht, dann muss ich wohl Luft- und Raumfahrttechnik studieren. Und das war auch etwas, was natürlich voll das kalte Wasser für mich bedeutet hat. Ich hatte, ja, sag mal, relativ wenig Ahnung von Technik, wie das so ist, wenn man Abitur gemacht hat.
Ja. Und wo hast du studiert vielleicht?
In Aachen. Ja. Genau, in Aachen studiert, in die ja, schöne Männerwelt eingedrungen. Ich habe mit 250 Männern studiert. Leider war keine andere Frau dabei. Da habe ich auch gedacht, wo bin ich denn jetzt hingekommen? Und habe mich da so richtig durchgebissen, ja. Und zwar eher so, wenn irgendjemand gesagt hat, ja, wie kannst du denn das studieren? Du kennst keine Konstruktionslehre, hast keine Ausbildung vorher gemacht. Wie kommst du dazu, das zu machen? Ja, und das immer, diese Fragen, dass jemand irgendwie festgestellt hat, dass ich etwas nicht konnte oder vermeintlich nicht konnte, das hat mich immer total dazu bewegt oder auch motiviert, erst recht loszulegen, viel zu lernen und es den anderen zu zeigen, das muss ich schon sagen. Wobei das nicht das meiste oder die meisten Informationen oder Fragen von den Kommilitonen kamen, sondern eher auch von den Professoren, die gesagt haben, auch bei uns ist es üblich, dass wenn mal eine Frau da ist, die ist nach dem dritten, vierten Semester weg.
Ach ehrlich?
Dann haben die keine Lust mehr, dann haben sie sich den Ingenieur geangelt, den sie haben wollen, so ungefähr. Das waren doch wirklich echt komische Sprüche und Ansichten damals. Und das hat mich aber immer mehr motiviert, denen es zu zeigen, wirklich bis zum Schluss durchzuhalten. Das, ja, da habe ich schon gemerkt, das hat mich sehr getriggert, einfach dabei zu sein. Und so.
Ja. Wann war das ungefähr? In den 90ern?
Also ich habe Ende 85 studiert, genau, und war dann schon sehr frühzeitig fertig mit dem Studium, mit 23 Jahren. Und dachte, boah, ich bin viel zu jung, um da jetzt irgendwo ja, in die Welt hinaus der Technik zu gehen, mit allen erfahrenen Leuten, die ich dann in irgendeiner Form um mich habe. Und dann habe ich mir überlegt, ach, von Wirtschaft habe ich auch keine Ahnung, studiere ich doch mal Wirtschaftsingenieurwesen noch. Und ich habe aber dann schon parallel bei der Deutschen Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrttechnik in Köln gearbeitet, ein Projekt übernommen und war an der Hochschule dann wirklich nur noch für Prüfungen da. Und habe halt noch Wirtschaftsingenieurwesen studiert, was mich danach fit gemacht hat auf der einen Seite. Aber vor allen Dingen habe ich gemerkt, boah, die kochen alle nur mit Wasser. Also das war so eine Erleichterung von, ja, jetzt bin ich wirklich reif fürs Leben. Ich habe mich immer zurückziehen können, entweder war ich halt noch, wenn irgendwas schwierig wurde, habe ich gesagt, ja, eigentlich bin ich noch Studentin. Und bei anderen Dingen habe ich gesagt, ich bin schon fertig, ich kann das schon übernehmen. Und das war für mich wirklich sehr wesentlich und auch ja, genial in dem Moment, dass ich jedes Mal switchen konnte, was gerade besser war für den Moment oder für das Projekt.
Und du hast schon praktisch Geld verdient, dann auch, oder wie?
Ja,
Ja,
genau.
okay.
Schon Geld verdient, das war schon ganz gut. Und dann habe ich halt die zweite Diplomarbeit über Wirtschafts- oder für Wirtschaftsingenieurwesen habe ich bei der Lufthansa CityLine geschrieben, über die Ersatzteilbewirtschaftung der Lufthansa CityLine und die Probleme dabei im internationalen Bereich, aber vor allen Dingen auch im europäischen Umland. Das heißt Materialwirtschaft, Logistik und wie baut man auch starke Kooperationen und Allianzen auf. Damals gab es auch noch die fünf Allianzen mit Air Sabena, noch mit Swiss, mit Alitalia.
Ah, die Five Stars, oder wie hieß das? Kann das sein?
Ja, damals hieß das noch eher, jetzt komme ich nicht drauf. Ja, die Stars kamen erst später.
Ah,
Da waren
okay.
dann ja auch mehr dabei.
Ja.
Und das ging nur um Materialwirtschaft, wie man sich bei großen Schwierigkeiten oder auch wenn Triebwerke gebraucht werden oder irgendwelche anderen Ersatzteile, die man normalerweise nicht so ganz viel, sage ich mal, im Lager hat, dass man sich dann wirklich in diesen Allianzen hilft und unterstützt und sich auch gegenseitig dann Triebwerke zukommen lässt.
Genau.
Das war so der Hintergrund. Also sehr interessant damals.
Okay, klasse.
Und
Wow.
ursprünglich habe ich aber bei Luft- und
Ja.
Raumfahrttechnik habe ich meine Diplomarbeit über Hubschrauber geschrieben. Und da auch so über ja, die Bo 105 und Leistungsverluste am Hubschrauber. Wie macht sich das bemerkbar? Was kann man tun? Und das war halt auch spannend.
Hast du mal mit dem Gedanken gespielt, auch Pilotin zu werden?
Nein, irgendwie nie. Für mich war die Technik immer sehr viel interessanter. Und ich hatte damals noch sehr viele Kollegen auch im Studium, die auch später Piloten wurden. Das war natürlich klasse, weil ich fand, die hatten einfach gute Grundlagen dafür. Aber ich habe auch viele Piloten kennengelernt, die zu Beginn zumindest noch keine Ahnung von Technik hatten. Und das hat mich nicht gerade fasziniert. Mittlerweile gibt es ganz viele Piloten, die wirklich, wirklich gut unterwegs sind, sich fit gemacht haben. Es gibt duale Studiengänge. Und das ist wirklich fantastisch, finde ich. Das hätte mich auch damals gereizt. Aber die Technik stand auf jeden Fall im Vordergrund.
Okay. Und dann bist du auch bei Lufthansa angefangen, oder?
Genau.
In welchem
Dann habe ich da
Bereich?
als Planungs- und Projektingenieur angefangen in der Technik und ja, habe alle 2 Jahre wirklich neue Herausforderungen gehabt oder auch neue Stellenangebote gehabt. Ich musste mich nie bewerben, das war wirklich klasse.
Ja, aber immer innerhalb vom Konzern.
Innerhalb des Konzerns,
Ah,
ja.
okay.
Und das war damals die Lufthansa CityLine. Die kam genau zu dem Zeitpunkt, wo ich dort einsteigen durfte, in den Konzern. Vorher war es noch die DLT, das war die Deutsche Lufttransportgesellschaft. Und dann war damit, dass sie in den Konzern gekommen sind, eine riesen Expansionswelle vor uns. Und das war fantastisch für mich, weil ich wirklich gelernt habe, wie man von einem kleinen, wirklich klitzekleinen Flugunternehmen zu einer internationalen Fluggesellschaft wird. Mit allen Vorteilen, aber auch mit vielen, vielen Nachteilen natürlich. Weil der Konzern ist natürlich schon so, ja, dass er gewisse Grenzen hat und Budgetplanungen anders sind, viel mehr Zeit bedeutet, sich auch einzufügen, Entscheidungswege anders
Ja.
sind und auch gar nicht mehr so viele Entscheidungen selbst getroffen werden können,
Ja,
ne?
der sprichwörtliche Tanker, ne, der sich dann schlecht bewegen lässt, oder?
Absolut. Und das entsprach überhaupt nicht meiner Natur. Das kommt auch
Okay.
dazu. Ja.
Ja, aber da bist du ja heute nicht mehr. Was hat dich denn dort, ja, zu bewegt, was anderes zu machen? Mal wirklich, was ganz anderes wahrscheinlich sogar.
Das war das Leben innerhalb der Luftfahrt- und Raumfahrttechnik. Und zwar, ich habe gemerkt, von Anfang an, natürlich mit jedem Jahr mehr, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass Menschen, Technik und Prozesse gut miteinander zusammenspielen. Und wenn die Menschen nicht verstehen, wofür Technologien wirklich entwickelt werden, ob das damals Autopiloten waren oder halt Fly-by-Wire, all diese Themen, die können wir vielleicht heute mit KI-Neuerungen beschreiben. Die bedeuten für die meisten Menschen erstmal Widerstand, Change, was Neues, Veränderung. Und sie haben einfach Ängste.
Ja,
Und wenn wir
klar.
nicht lernen, die Menschen zu verstehen, welche Ängste sie haben und wie wir ihnen dabei helfen können, ein zumindest neutrales Verhältnis erstmal zu bekommen, ja, dann braucht man gar keine Technologien einzuführen. So, und das habe ich sehr schnell gemerkt, dass auch viele Führungskräfte ja, ich sag mal, einfach auch gar nicht ausgebildet waren in diesen Bereichen. Und ich wurde gefragt von der Geschäftsführung der Lufthansa CityLine, kannst du dir nicht auch vorstellen, Führungskräfte auszubilden? Weil ich war die einzige Frau und man sagte damals natürlich noch den Frauen nach, dass sie eher für emotionale Themen oder für Lernen und Lernen weitergeben oder Lernstoff weitergeben geeignet sind, wenn man das so will. Also es war ja auch so ein, ja, Image-Thema, ne? Das habe ich dann gemacht, 2 Jahre lang über 1700 Mitarbeiter begleitet auf dem Weg in die Veränderung mit noch 3 weiteren Kollegen. Und das war faszinierend. Da habe ich Spaß dran gefunden, mit Menschen zu arbeiten, große Visionen zu haben, aber auch eine ganz, ganz andere Art von Leadership zu entwickeln.
Also genau, und du hast auch dieses ganze Programm entwickelt mit deinen Kolleginnen und Kollegen zusammen, oder? Dann, also es gab ja praktisch nichts sozusagen.
Nein, gar nichts.
Okay,
es
wow.
gab nichts. Es gab gerade einen Kollege von der Lufthansa Technik, der sehr, sehr erfahren war im Bereich Training, der uns eine Unterstützung gegeben hat. Und wir mussten innerhalb von 4 Wochen diese ganze Thematik von Workbooks bis unsere eigenen Trainings auf die Beine stellen. Das war schon auch ins kalte Wasser werfen, aber es war gut. Da habe ich natürlich viel gelernt, wie es ist, mit Menschen zu arbeiten, die auch in ganz verschiedenen Positionen sind. Also da waren genauso Kapitäne mit 20, 30 Jahren Erfahrung mit in den Gruppen, wie halt genauso, sage ich mal, Mitarbeiter auf ja, unteren Positionen. Ne? Und das war schön, diese Kombination zu haben und dadurch viel zu lernen, was kommt wirklich am besten und wie und in welcher Form bei den Menschen an und wie können sie Dinge auch am schnellsten verstehen. Ja.
Also auch, sagen wir, Stewardessen, Stewards, Bodenpersonal, wie man so schön sagt, alles wirklich in einen Topf geworfen und den
ganz genau.
Daraus Teams gebildet oder Verständnis und so weiter füreinander generiert, oder?
Ja, vor allen Dingen auch ganz viel Lösungsansätze. Wir haben ganz viele Arbeitsgruppen gebildet, aber sehr konkret mit vielen Prozessthemen, weil einfach das Unternehmen sehr schnell gewachsen ist und dadurch natürlich immer auch Kinderkrankheiten an den Flugzeugen, die wir neu eingeführt haben, waren. Wir haben damals die Flugzeuge von Bombardier bekommen aus Kanada. Und da waren, ja, bei 9 Modellen, wie es beim Auto ist, Kinderkrankheiten. Und deswegen gab es in allen Bereichen einfach ganz viele Schwierigkeiten.
Okay.
Und es hat mich aber immer fasziniert.
Aber Kinderkrankheit beim Auto, hält das Auto vielleicht mal an und springt nicht mehr an oder so, ist beim Flugzeug wahrscheinlich eher zu vermeiden, hoffe ich wenigstens.
Absolut. Das war natürlich schon manchmal auch, ja, dramatisch, würde ich nicht sagen. Aber es war so, dass wir auch die komplette Flotte nacheinander wieder nach Kanada zurückgeflogen haben, Moderationsprogramme durchgeführt haben. Auch da war ich fürs erste Moderationsprogramm, sage ich Moderation? Nein, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Doch.
Das war Moderation. Also
Moderationsprogramm, doch. Ja. Ich dachte gerade, es wäre Moderation von Präsentation eher.
Noch nicht Motivation,
Modifikation.
Ich erstmal moderiert.
Genau. So, jetzt weiß ich es. Modifikation, jetzt bin ich ganz wieder da. Genau, Modifikationsprogramme, so dass wir teilweise ganze elektrische Bereiche von innen Elektrik ausgebaut haben und so weiter und so fort. Und dann wurden sie wieder zurückgeflogen und nach wieder in den normalen Tagesdienst eingespult. Auch super interessant, das natürlich alles so mitzubekommen, wie das dann funktioniert. Dabei natürlich auch immer über den großen Teich geflogen, aber mit den kleinen Maschinen mussten wir zwischenlanden, weil die natürlich nicht so viel Treibstoff aufnehmen konnten. Wir sind dann immer über Island geflogen, über Reykjavik, wirklich ganz, ganz tief. Ich war alleine mit an Bord mit den 2 Piloten, weil wir einfach alles ausbauen mussten, um auch eine andere Instrumentenflugmöglichkeit zu bieten. Und dann ist man wirklich direkt über die Eisberge geflogen. Das war schon der Hammer. Und den Goose Bay runter in Kanada, um da dann wirklich nochmal Zwischenstopp zu machen und in Reykjavik auch, um zu tanken. Das waren schon Pionier-Touren auch da bei der Fliegerei. Ja, das hat mich auch schon fasziniert, das Abenteuer damals schon.
Aber vor allem auch, ist ja wirklich die super passende Kombination innerhalb deiner Person. Ne? Die Technologie studiert, alles parat und eben auch weiß, ja, wie man dann auch mit den einzelnen Personen und so weiter umgeht, wie man vermittelt und so weiter. Ist ja wirklich perfekt gewesen, ne, für dich.
Genau, und ich habe auch noch dann gemerkt, okay, immer das, was wir, ja, oder wo ich gemerkt habe, ich weiß vielleicht noch nicht genug darüber, da habe ich ganz viele Fortbildungen, Weiterbildungen gemacht und nochmal auch ein 3. Studium der Mediation, um Konflikte auf eine andere Art und Weise zu lösen und auch wieder schnell Schlichtungen zu machen. Sowohl innerhalb der Konzernbereiche, das gibt es natürlich in jedem Unternehmen mal, oder auch mit Kunden, mit Lieferanten, aber auch innerhalb verschiedener Konzerne zum Beispiel, dass ja, ich da auch zur Schlichtung dazu gerufen wurde oder halt wirklich die Moderation gemacht habe. Genau.
Cool. Gut, aber dann, damit war irgendwann Schluss.
Ja, ich habe über 20 Jahre im Bereich der Technik Abteilungen geleitet und war wirklich absolut begeistert immer von dem, was es da gab. Deswegen hat mich das so lange gehalten. Ich wollte eigentlich schon nach 3-4 Jahren, dachte ich, oh, der Konzern wird mir zu eng, ich mache mich selbstständig. Und dann kam aber wieder irgendein spannendes Projekt und dann ging es wieder weiter, weil ich dachte, ach nee, das will ich auch noch mitmachen. Und habe mich dann aber schon parallel selbstständig gemacht im Bereich Beratung, Training, Workshops, sodass wir da auch bei mittelständischen Unternehmen sehr viel tatkräftige Lösungen gefunden haben für deren Probleme. Wow. Das war auch super spannend.
Ja.
Das habe ich auch 18 Jahre parallel zu meiner Tätigkeit bei Lufthansa getan.
Also 100% Job bei Lufthansa, also 40-Stunden-Woche.
Ja, ja, immer. Ja, da ist man nie mit hingekommen. Also ich bin da selten unter 60 oder 70 Stunden rausgekommen, weil mir das immer so viel Spaß gemacht hat, weil ich da mit dem Herzen dabei war. Und Gott sei Dank hat mein Mann das auch immer mitgemacht, bis heute noch. Ist natürlich wichtig dann auch, dass man da wirklich eine gute Partnerschaft hat, dass man, ja, dass man sich gut ergänzen kann und vor allen Dingen das richtige Verständnis dafür hat, wenn man mit dem Herzen bei all den Themen dabei ist.
Wow, toll, 18 Jahre lang. Da waren die Kinder ja schon groß, praktisch.
Die Kinder, unsere Kinder sind jetzt 22 und 24 Jahre alt, genau. Auch die haben wir dazwischen bekommen. Auch das ging immer sehr gut, weil wir uns da auch wirklich die Tür in die Hand gegeben haben und wir zu 99% selbst unsere Kinder versorgt haben und keine Betreuung brauchten. Unsere Eltern waren auch 200 Kilometer weit weg jeweils. Also von daher passte das auch ganz gut.
Mhm. Okay, und dann hast du bei dieser tatsächlichen Selbstständigkeit dann, nachdem du wirklich den Lufthansa-Job an den Nagel gehängt hast, bist du irgendwie auf den Defender gekommen. Kann das sein?
Ach, schon früher. Okay. Also nochmal einen Schwenk ganz kurz zurück zur Lufthansa.
Bitte.
Ich habe unheimlich gerne mit amerikanischen, sage ich mal, Kunden gearbeitet. Und Kunden in der Hinsicht, dass wir auch in Nigeria zum Beispiel Maintenance gemacht haben für eine große Airline, für die Arik Air. Und da wurden sehr, sehr gerne mal Lufthansa-Crews, natürlich Technik-Crews genommen, weil ja wir natürlich dann schon als Lufthansa hatten dafür standen für Qualität, für Sicherheit und so weiter. Also durfte ich in Nigeria eine Station aufbauen für den Kunden. Ach, da waren von der Lufthansa City Line so um die 30 Mitarbeiter und also unser Team und von der Lufthansa Technik für die größeren Muster kamen dann auch nochmal so 30, 40 Lufthansa hatten dazu. Das heißt, das war schön, dort eine Station aufzubauen, die mich dann natürlich auch schon mit vielen afrikanischen Verhandlungen zusammenbrachten. Und ich habe es immer geliebt, mit den Menschen gerade auf dem afrikanischen Kontinent zu arbeiten.
Wann war das ungefähr, Vera?
Das war 2016.
Okay.
Nein, 2006 bis 2010. So, jetzt bin ich wieder da. Genau. Und das hat mich auch fasziniert und ich habe es immer geliebt, mit Afrikanern auch Verhandlungen zu führen. Also ich durfte danach ein anderes Projekt und eine Abteilung leiten. Da haben wir Flugzeugmuster, ich sag mal alte Flugzeugmuster, hört sich jetzt, sehr alt an, nein, aber ausgemusterte Flugzeuge, die habe ich mit meinem Team verkauft. Wir haben das komplette Maintenance gemacht und dann sowohl zu Air Botswana, zu South Africa, zu Air Canada, aber auch nach Georgien verkauft. Und das waren total schöne Verhandlungen, auch wenn man wirklich so nah in den anderen Fluggesellschaften drin war. Hat mich auch immer sehr fasziniert und mit den Afrikanern habe ich dann besonders gern gearbeitet. Aber das erste Mal...
Gab es einen Grund, warum die so... haben die so gerne und so gut verhandelten?
Ich glaube, weil wir wirklich sehr, sehr schnell auf einer Herzensebene miteinander verhandelt haben.
Ja, klar.
Und es gibt schon einige, vielleicht Arten und Weisen von anderen Menschen, ob es jetzt Europäer sind, Asiaten sind, Amerikaner sind, wir haben ja alle unsere Eigenheiten. Und ja, manchmal kommen wir halt sehr schnell zusammen und manchmal halt nicht. Und so haben sich manche halt nicht unbedingt gemeldet dazu, um diese Projekte zu führen oder Abteilungen zu leiten. Ich fand das immer sehr schön, weil ich sofort gemerkt habe, oh, das gibt eine Nähe und da kann ich sehr, sehr schön wirklich verhandeln, sodass es Spaß macht zu verhandeln und dennoch aber beide Seiten gewinnen. Und das ist immer das, was ich sehr, sehr gerne mag.
Klasse. Ich nur, und eben nicht nur das Business im Vordergrund steht, ne? Oder Gewinnmaximierung oder sowas,
Nee,
ne?
das funktioniert auch nicht mit anderen Kulturen. Da sind wir eher europäisch denkend dann unterwegs. Und deswegen knallt es dann auch manchmal, wenn man diese wirtschaftlichen Themen in den Vordergrund setzt. Also wir brauchen gerade mit anderen Kulturen, egal ob es jetzt afrikanische Kulturen sind, die kann man ja auch nicht über einen Kamm scheren, ne? Das ist ja, Afrika ist ja ein Kontinent mit 55 Ländern und das ist wirklich, jedes Land ist einzigartig, individuell, von den Kulturen, von der Landschaft, von allem, was wir vorfinden, von den Tieren, von der Wildnis, ne? Und genauso ist es ja schon allein, wenn wir unsere Kulturen sehen, von Hamburg bis München. Was ist da schon alles drin, ne, in
Ja,
der
ja, ja, ja.
Ursprungskultur? Und dann Gott sei Dank die vielen Jahre mit den vielen Leuten, die dazugekommen sind und auch unseren Geist erweitert haben, ne, indem einfach mehr Themen auch reinkamen, ne?
Ja, das ist schon auch schon
Ja.
interessant, dass die Europäer, die genau wissen, wie die einzelnen Länder vermeintlich natürlich in Europa ticken, ne? Also man hat vielleicht auch Vorurteile, aber man weiß genau, ein Italiener ist halt kein Pole oder ein Skandinavier ist halt auch kein Südeuropäer. Das ist jedem total klar. Aber in Afrika spricht man immer, als wenn es ein Land wäre, ne? Schon auch irgendwie
Absolut,
interessant.
deswegen bin ich wirklich da hinterher, dass wir ein anderes Bild von Afrika bekommen. Und da haben wir, glaube ich, also ganz, ganz vieles uns nochmal neu anzusehen. Und da kann ich gleich gerne nochmal zu erzählen, weshalb ich auch sage, Afrika braucht nicht uns, sondern wir brauchen Afrika, weil wir können für unser Leben lernen, für unser Business lernen, für unsere Familien, für alles, was wir dort wirklich aufnehmen können.
Ja, da kommen wir bestimmt noch dazu. Also, und somit ist deine Liebe zu diesem Kontinent, bei dem man natürlich auch durchaus mal Offroad fahren muss, ist
Absolut.
dann auch ein Offroad-Fahrzeug dazugekommen oder die Liebe zum Offroaden? Wie kann man sich das
Schon
vorstellen?
vorher. Schon vorher. Und zwar, also mein Mann und wir sind jetzt irgendwie 34 Jahre, glaube ich, zusammen. Genau, als ich ihn kennengelernt habe, hat er mir davon erzählt, dass er in seiner Jugend einen Pflegebruder hatte, den Jean-Claude, und der kam aus Simbabwe. Und als wir uns kennengelernt haben, habe ich gesagt, Mensch, du musst doch mal, oder wir müssen doch mal wissen, was macht er jetzt eigentlich, ne? Wie ist er jetzt in der Zwischenzeit groß geworden, aufgewachsen? Und da sind wir vor über 30 Jahren nach Simbabwe gefahren und haben die Familie getroffen und meine Welt ging wirklich auf. Weil ich habe vorher immer gehört, boah, du musst aufpassen in Afrika, ne? Da bist du geimpft, hast du dein Geld gut versteckt, ne? Kannst du mit dem Elend überhaupt zurechtkommen? All diese Sachen mit Armut und Seuchen und was wir für ein Bild hatten früher, ne? Und ich bin da angekommen mit meinem Mann. Und es war wirklich, es war in Harare, es waren saubere Straßen, teilweise achtspurig, Glashochhäuser, mit den tollen, wirklich bunten Kostümen der Frauen, die Business machten. Natürlich gab es auch diese ganz anderen Gegenden, das haben wir dann später gesehen, indem wir das Land durchfahren haben, natürlich. Aber es war erstmal der erste Eindruck von, wir wurden positiv und fröhlich begrüßt. Es waren einfach, die hatten ihr Herz auf der Zunge liegen. Und immer wieder kamen mehr Leute dazu, weil sie die Freunde angerufen haben. Dann gab es am nächsten Tag wieder Barbecue. Es war einfach wirklich, wow, ich hatte mir Afrika ganz anders vorgestellt, also viel, viel negativer. Ja, und dann natürlich Landschaft, Tiere und Leute kennenzulernen. Da ging mein Herz auf und es war einfach geschehen um mich. Also seitdem haben wir immer mehr die Landschaften und die Leute wirklich nicht nur lieben gelernt, sondern auch kennengelernt.
Ah, okay, also schon wirklich jahrzehntelange Afrika-Erfahrung.
Ja. Und
Wow.
durch Lufthansa konnte ich natürlich auch sehr gut, sehr günstig fliegen mit meinem Mann, als wir noch keine Kinder hatten. Das war natürlich der Wahnsinn. Und wir sind teilweise ja wirklich für eine Woche irgendwo hingefahren, um nur Leute zu besuchen und wiederzutreffen, aber natürlich auch große Touren zu machen. Durch Südafrika, durch Namibia, na klar, durch Tansania, Kenia, Uganda war ich jetzt halt noch, ja, durch viele, viele andere Länder. Und das ist natürlich etwas, was wirklich sehr prägend ist und wo man seine Perspektive verändert, Gott sei Dank. Und ja, wie ich immer sage, also ich habe ja immer so ein bisschen aus der Raumfahrtperspektive angefangen zu schauen und dann zoome ich bis heute noch immer wieder rein, tief in die Themen, aber es ist auch immer wieder wichtig, rauszuzoomen und sich ja, das komplette Thema anzuschauen. Und ja, ich glaube, das habe ich da sehr gelernt auf dem Kontinent, dass man das wunderbar machen kann. Und Ja, es hat einfach mich geprägt und mich auch jedes Mal, sage ich mal, von dem stressigen Alltag, der Lufthansa oder Airline-Welt oder egal, Management-Welt, wirklich wieder runtergeholt. Auf den Boden der Tatsachen, bodenständig zu werden, einfach alles anzunehmen, zu lieben, wertzuschätzen, Demut zu haben, aber vor allen Dingen offen zu sein für all das, was dieser Kontinent zu bieten hat. Das ist der absolute Wahnsinn, finde ich.
Ja, toll. Hört sich sehr gut an.
Ich schweife, glaube ich, zu sehr ab, oder?
Nein, das ist doch das Interessante. Ist doch schön, auch wie du dafür brennst. Das ist doch toll. Ne? Ich bewundere das. Ne? Das ist doch, das gibt uns doch dann was auch. Ne? Das überträgt sich dann ja.
Ja,
Das ist doch das
schön.
Schöne. Okay, und somit also auch schon wirklich über Jahrzehnte diese Erfahrung gemacht. Dann eben die Business-Kontakte in Afrika. Das war dann ja praktisch auch fast ein Heimspiel für dich, oder?
Ja,
Das da.
das war, es ist ja immer wieder neu, wenn man natürlich Nigeria, das ist zum Beispiel ja wirklich ein Hotspot, wo wirklich die Toten auch im Graben liegen, an denen man vorbeifährt. Weil sobald sich jemand um die Toten kümmert, dann ist er auch dafür verantwortlich, dass er die Beerdigung bezahlt.
Oh
Und
Gott.
das müssen wir mal wirken lassen. Deswegen sieht es in manchen Ländern anders aus. Und dieser Hotspot, der hat mich auch sehr geprägt und ja, ist immer wieder neu. Wenn man natürlich touristisch erstmal durch die Welt fährt, ist es ein absolut anderes Bild, als wenn man auch wirklich mit den Unternehmen zu tun hat und merkt oder die gleichen Wege geht morgens zur Arbeit. Welche Menschen trifft man? Ich liebe es heute noch, sehr viel zu Fuß zu machen, durch die Städte zu laufen, zu Fuß. Wirklich abends oder nachts genauso wie tagsüber. Das ist genauso gefährlich aus meiner Sicht wie in Brandpunkten Deutschlands oder in deutschen Städten. Wir müssen uns immer vorbereiten. Es ist eher dieses bewusste Wahrnehmen und eine Offenheit zu haben, also mehr als nur 180 Grad zu sehen, sondern schon wirklich eine Art von Wahrnehmung zu lernen, ne? Und zu spüren.
Okay.
Ja, also von daher immer mittendrin.
Ja. Gut. Aber nicht nur eben alles zu Fuß,
Nein, 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 nein,
sondern
nein,
auch
nein.
mal Safari-mäßig.
Absolut, genau.
Ja.
Also unseren ersten Landy, den Defender 110, haben wir bekommen. Ich glaube im Jahr 2000, da war gerade unser Ältester geboren und wir brauchten mehr Platz in unseren kleinen Autos vorher, die wir gar nicht anders gebraucht haben. Und dann haben wir uns natürlich einen Defender gekauft und das war genau das richtige Auto mit Kindern. Überall hinzufahren. Wir hatten oben Kanus drauf. Wir haben genauso Europastrecken mit den Kindern gemacht, aber immer aktiv Kanu gefahren, wieder alles zusammengepackt in Zelten und wieder weiter, sowohl mit dem Landy als auch mit den Kanus. Das heißt, unsere Kinder sind immer mit von Anfang an auf diesen Touren dabei gewesen und auch die haben wir schon frühzeitig mit nach Afrika genommen und sie lieben das genauso, Offroad zu fahren. Auch heute noch sich den Defender nicht nur auszuleihen, mittlerweile haben sie schon selber Defender und auch Serie 2 und 3 und unser Ältester es hat sich auch schon selbstständig gemacht und restauriert Landys
Ah, ehrlich?
in
Oh.
Landys World, genau, das ist so prägend, dass wir einfach dieses Abenteuer
Heißt sein
mit drin
Unternehmen so,
haben.
Landy's World oder wie?
Landysworld.com, genau.
Auch in Unken, oder was?
Ja, 4 Kilometer weiter hat er eine große Halle. Und da macht er Restaurationen wirklich am liebsten Serie 2 und 3, aber hat auch gerade wieder ein Pickup, ein 130er fertig gemacht. Also es ist einfach der Wahnsinn, wenn man merkt, was wir alles wenn wir mit Liebe das tun, ja, wie das wachsen kann. Und ja, also danach kann man wirklich davon essen, er fasst dann alles mit Handschuhen an, so sauber ist das alles und neu lackiert und es ist einfach
Wow.
Hammer, Hammer, ja. Sandgestrahlt und was es alles so gibt.
Ja.
Und das ist dann schön zu sehen, dass da auch so einiges weiterlebt. Und Freude dabei ist, ne?
Klasse. Also auch da schon mal den ersten Hinweis an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Das wird alles natürlich verlinkt. Ne? Also ihr müsst jetzt hier nichts mitschreiben. Landy World wird dann auch in den Infos zur Folge stehen und wo ihr die
Ja,
findet.
schön.
Ja, genau. Und dann, ja, gut, den ersten Landy, aber dann wirklich als ja, Nutzfahrzeug, als Familienmitglied, wie auch immer, irgendwo dazwischen,
Genau.
mit der Familie viele Touren gemacht, in Europa dann, in Afrika,
Genau.
aber dann ist es auch ein Teil deines Business geworden.
Ja. Und zwar das aber auch schon im Jahr 2000, also ja, zeitgleich mit dem ersten Landy eigentlich, genau. Im Jahr 2000 ist mein Vater, der wirklich ein absoluter, ja, ich sag mal, hands-on Unternehmer war, also auch viele Patente entwickelt hat, Ingenieur war und wirklich so richtig, ja, tatkräftig dabei war. Und der ist gestorben im Jahr 2000 und ich habe an seinem Sterbebett gesessen und ich habe ihn gefragt: Papa, was würdest du noch mal machen, wenn du noch eine zweite Chance hättest? Was würdest du anders machen?
Wow.
Und da hat es sich so zurückgelehnt. Es waren auch wirklich noch die letzten paar Tage. Und er hat gesagt: Ich würde noch mal alles noch mal machen. Genauso, wie ich es gemacht habe.
Aha,
Und dann
auch
dachte ich
schön.
so: Oh nee, das will ich auch sagen können. Und daraufhin habe ich über ein Jahr an dem Programm gearbeitet, wie können wir Unternehmer, wir Manager, mit all den Themen, die ungeplant am Tag kommen, mit all den Themen von wir sind verantwortlich für Familie, für unsere Unternehmen, für Mitarbeiter und deren Familien, wie können wir mit den ganzen Rahmenbedingungen, die wir jeden Tag neu haben, wie können wir da ganz schnell und gesund runterkommen und da natürlich auch wunderbar für unser Leben langfristig eine gute gesundheitliche Basis bieten. Und nicht nur gesundheitlich, sondern halt auch, wie können wir unsere Unternehmen verändern, verbessern, Teams aufbauen. Und ja, das habe ich ein Jahr konzipiert und dann ja, sind die Live-Safaris entstanden. Das heißt, was können wir lernen von anderen Kulturen, Tieren, Wildnis? Und das sind bei uns unsere Live-Safari-Management-Programme, die über 6 und 12 Monate sowas gehen. Das
Vielleicht,
heißt darin.
ja, ganz kurz, dass du, wie das Unternehmen heißt, dass wir da auch gleich den richtigen oder unter welchem Label oder hieß das wirklich nur Live-Safari?
Nein, ich habe im Jahr 2000, parallel ja zur Lufthansa, habe ich dann das Unternehmen Business Art gegründet.
Ah, und ja, interessant.
Diese zwei Worte zusammengetan, das heißt die Kunst, ein Unternehmen langfristig erfolgreich zu führen. Und das haben wir bis heute. Im nächsten Jahr werden es halt dann 25 Jahre. Da freuen wir uns schon drauf, das so richtig zu feiern. Und
Toll.
in diesem Unternehmen, ja, beraten wir auch, nee, klassisch nicht, aber immer außergewöhnlich und anders. Unter anderem gibt es dann aber auch Unternehmerlagerfeuer, weil wir halt genauso wie du es lieben, am Lagerfeuer zu sitzen.
Schön.
Dass es
Ja.
knistert, dass wir uns anders öffnen, dass wir locker beieinander sind. Da gibt es ein Bier, da gibt es ein Würstchen auf die Hand und für die Vegetarier gibt es auch ein paar Spießchen. Aber es ist einfach und es kommt auf das Wesentliche an. Und bei diesen Runden zum Beispiel, dann öffnen sich die Unternehmer und Unternehmerinnen anders. Und das lieben wir halt sehr. Das ist unser Unternehmerlagerfeuer. Wir gehen aber auch klassisch ganz wesentlich für uns in die Unternehmen rein. Ich stehe genauso mit an der Werkbank. Ich schaue mir genauso Prozesse an, Maschinen an, mit meinem Team gemeinsam, damit wir ein gutes Bild bekommen, woran hakt es wirklich. Und weshalb können Teams nicht zusammenarbeiten? Oder weshalb glauben wir manchmal, leitende, sage ich mal, Gruppenleiter oder sowas, also leitende Führungspersonen sind nicht in der Lage dazu. Manchmal sind es einfach ganz andere Ursachen, dass auch Menschen nicht so agieren können, wie wir uns das manchmal wünschen. Ja, und so machen wir diese Beratung auf jeden Fall auch in Deutschland, in Europa, und begleiten auch Unternehmen selbst mittlerweile in afrikanischen Ländern. Und diese Live-Safaris, das ist halt ein Managementprogramm, wo wir merken, dass es am intensivsten, am schnellsten und am kostengünstigsten ist. Obwohl oder gerade weil wir 2 Wochen davon in afrikanische Länder fahren, dort Offroad fahren, mit den Menschen immer gemeinsam Dinge tun, wir nehmen immer Einheimische mit, wir fahren auf außergewöhnlichen Wegen, weil wir besondere ja, Möglichkeiten haben, auch dort unterwegs zu sein, Genehmigungen haben. Wir besuchen genauso Start-ups, wo wir von lernen können. Genauso wie erfolgreiche Unternehmen, die schon 20 Jahre da sind. Aber wir laufen auch mit den Maasai, mit den Bushmen Sun, mit den Himba. Und wir lernen wirklich, viele Denkensweisen zu verändern, Perspektiven zu erweitern und dann auf einer ganz anderen Ebene ja, unser eigenes Leben zu betrachten. Aber vor allen Dingen auch unsere Teams anders zu motivieren nicht, weil ich sage immer, wir können andere nicht motivieren, sondern also Teams zu inspirieren, anders zu denken, anders zu arbeiten und dann genauso für unsere Familien, für unser Business einfach also wunderschöne Kombination aus allen zu schaffen.
Ja klar,
Und das
wow.
machen wir halt nach den 2 Wochen Abenteuertour. dann gehen wir in die Unternehmen rein und begleiten die, bis sie all die Dinge, die sie sich vorgestellt haben, umsetzen.
Ja, aber die Teilnehmer von so einer Live-Safari sind ja nicht alle aus, sind die alle aus einer Firma dann?
Nein.
Nein, das sind mehr verschiedene. Ja, verstehe,
genau.
Klar.
Verschiedene Unternehmer aus verschiedenen Branchen auch. Das heißt, wir haben gleichzeitig Netzwerken und Austauschen am Lagerfeuer abends. Und dann natürlich sagen die meisten danach, die Unternehmer, Mensch, ich habe so viel hier mitgenommen. Und wir haben auch immer ein Filmteam dabei, damit man einfach das den Mitarbeitern, aber auch den Familien zu Hause zeigen kann, wo wir auch die guten Ideen gehabt haben. Und dann nehmen sie meist dann auch ihre Führungsteams mit oder mal irgendwelche speziellen Teams, die Schwierigkeiten haben oder auch die einfach mal ein Dankeschön bekommen sollen, aber gleichzeitig auch wertvolle Dinge noch zusätzlich lernen dürfen. Die nehmen sie dann auch mit in zweiter Reihe oder bei der zweiten Tür.
Genau. Du, ganz kurz noch, damit das niederschwellig wird, dich zu kontaktieren. Also du kümmerst dich dann auch wirklich um diese ganze Reise. Also oder müssen die selber da hinkommen per Flug oder ist das alles? Und vor allen Dingen, hast du dann Autos vor Ort oder müssen sie sogar einen mitbringen?
Nein, wir haben alles dort. Wir haben auch Landys vor Ort.
Ja.
Kommt ganz drauf an, wo wir sind, in welchen Ländern. Normalerweise ist Toyota eher der weit verbreiteste Allradwagen. Genau. Aber ansonsten, wir haben Landys, sowohl in Tansania, in Namibia, natürlich Botswana, Südafrika. Das ist schon mal auf jeden Fall der Fall. Wir können aber immer auch Landys besorgen. Das ist kein Thema. Die Unternehmer brauchen sich um gar nichts zu kümmern. Das heißt, alles ist rundum in unseren, sage ich mal, Manage-Programmen drin. Die sollen sich einfach nur in den Flieger setzen, dann geht es nämlich schon los. Und dann werden wir sie passend einweisen in die Fahrzeuge und natürlich dann auch anleiten. Und wir haben immer Einheimische, wie gesagt, dabei, damit wir auch ganz viel schon gleichzeitig von der ersten Sekunde an mitbekommen von anderen Kulturen und Denkweisen. Aber natürlich auch vom Fahrstil oder auch was dafür Schwierigkeiten einfach unterwegs lauern, ne?
Ja, ich sag mal so, du machst das in mehreren Ländern. Das ist doch dann für dich eigentlich komplizierter. Warum bleibst du nicht in einem Land und bringst eine gewisse Routine da rein?
Weil es so viele Aspekte gibt und ich selber auch immer wieder neue Bereiche natürlich kennenlernen möchte, obwohl ich, glaube ich, schon recht viel kenne. Aber es ist auch immer wieder unterschiedlich, je nachdem, welche Startups wir gerade suchen, um sie mit vielleicht europäischen Firmen zusammenzubringen. Ne? Nach Klima natürlich, nach Wetterlage. Also ich sag mal, 2 Wochen nur durch den Regen fahren, das ist manchmal sehr mühsam. Das würden wir jetzt nicht unbedingt empfehlen. Aber es darf auch mal regnen, weil dann macht natürlich das Offroad-Fahren mehr Spaß. Und wir besuchen ja dann auch die entsprechenden Menschen. Wir haben ja auch Projekte vor Ort. Und da gibt es dann immer ganz viele verschiedene zeitliche Begrenzungen. Oder auch mal, was wir feiern können, wenn sie Preise gewonnen haben. Da haben wir auch schon ganz viele Unternehmen, die wir mitbegleitet haben, die Preise gewonnen haben. Also, dass sie besonders nachhaltig sind oder besonders innovativ, was auch immer. Und das brauchen ja die deutschen, europäischen Firmen jetzt ab 2025 erst recht mit den ganzen Nachhaltigkeitsthemen, ESG und auch die 17 SDGs, das sind einfach, ich weiß nicht, ob die Hörer alle diese Themen kennen, aber das ist für große Unternehmen schon ganz wichtig.
Ist einfach, die Gesetzeslage verschärft sich von Jahr zu Jahr. Es ist seit 5-6 Jahren bekannt, dass Unternehmen klar offenlegen müssen, wie nachhaltig sie sind. Das ist auch gerade für Aktienunternehmen interessant, weil sind sie nicht nachhaltig, sind sie halt, fallen sie auch im Ranking zurück und so weiter. Also das ist so als Hintergrundinformation, würde ich mal sagen.
Absolut, genau. Und das kombinieren wir halt dadurch, dass wir das hier sowieso machen, haben sie dann gleichzeitig auch die Möglichkeit, das natürlich anrechnen zu lassen oder zu sagen, wir sind in diesen Projekten mit involviert und lernen viel und unterstützen.
Was sind das für Projekte? Also wenn du sagst von deinen eigenen Projekten, die du dort vor Ort auch noch hast, was Beispiele bitte?
Also es fängt an bei einer Chicken Farm in Zimbabwe, die jetzt letztes Jahr aufgebaut wurde, weil aus Südafrika manche, ich sage mal, Ausländer aus deren Sicht, also jetzt jemand, der aus Zimbabwe kommt, nicht unbedingt eine Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis bekommt. Und dann müssen sie sich auch überlegen, wie können sie sich ernähren. Und das ist ja nicht so wie bei uns, dass wir entscheiden können, wir sind angestellt oder selbstständig, sondern da heißt es meist, es gibt nichts, also überleg dir was und dann sind die meisten dann selbstständig mit ihren Themen.
Okay, auch klar.
Und das ist so ein bisschen eine Chicken Farm. Wir geben kein Geld. Wir geben Beratungsleistungen, wir haben ein Netzwerk und die Menschen vor Ort müssen immer erstmal anfangen, selbst tatkräftig dabei zu sein, selber sich Hühner anzuschaffen. Wir sagen auch, ihr müsst erstmal Ställe haben, ihr müsst die ersten Krankheiten überwunden haben und dann, wenn die dann größer werden wollen, dann kriegen sie Mikrokredite, die müssen sie aber wirklich zurückbezahlen, sodass sie niemals das Gefühl haben, sie sind in einer Opferrolle und sind auf andere angewiesen. Das ist uns ganz wichtig, weil wir Unternehmer wissen ja selber, wie das ist. Wir wollen es selber schaffen. Erst dann haben wir die Kraft und sagen, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Und so wie die Politik war, 50 Jahre jetzt schon mit Spenden, haben wir mit Sicherheit einiges falsch gemacht. Und ich glaube, da gibt es tolle Wege, das anders zu tun.
Ja. Und die Mikrokredite, arbeitest du da mit Banken zusammen oder ist das dann auch eher von Crowdfunding oder von anderen Unternehmen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee, wir haben einen Verein gegründet. Auch in Corona-Zeiten, ist super klein, ist nur Familie, Freunde und jeder, der ist natürlich herzlich willkommen, der uns unterstützen will.
Wie heißt
der? Und innerhalb dieses Vereins, Business for Needs and Dreams e.V.
Ah, okay.
Genau, also, weil es einerseits auf die Needs, auf die Bedürfnisse ankommt, was brauchen Sie wirklich? Wo haben Sie gerade eine Not? Und wo müssen wir Sie bei unterstützen, dass Sie diese Not erstmal wegbekommen? Und dann geht es um die Träume, die jeder verwirklichen möchte. Was möchte er wirklich werden? Und das ist genau das Thema, was wir zum Beispiel speziell bei uns bei Business Art als Leadership-Thema haben. Die Menschen anhand ihrer Träume zu führen, ihrer Sehnsüchte, weil sie dadurch Lust haben zu arbeiten, weil jeder von uns dann einen Schritt seinem Traum, das, was er werden will, was er sein will, was er sich leisten will, was er sich ermöglichen will, immer wieder einen Schritt weiter nach vorne kommt, auch wenn er manchmal eine ganz andere Arbeit tut. Aber das hilft einfach, eine ganz andere Blickrichtung zu bekommen, mehr Spaß an der Arbeit, ja, und Schritt für Schritt vorzugehen.
Klasse. Ja, also vielleicht dein Claim findet man dann ja auch direkt auf der Homepage, wenn aus Abenteuer Unternehmererfolge werden. Also das ist dann aber nicht nur hier, also das ist sehr interessant, echt, ist nicht nur hier in Deutschland, also bei deinen Klienten, sondern dass ihr auch vor Ort pusht, ja, also inspiriert, pusht, wie auch immer, finde ich ja fantastisch. Ne?
Es ist wirklich so, dass wir als die Unternehmer am Abend am Lagerfeuer sitzen, da werden neue Logos entwickelt, da kommen neue Slogan rein, da werden neue Filialen gegründet, Kooperationen. Da ist alles am Lagerfeuer vorhanden und alles aufgrund der Tatsache, dass wir uns auf der Tour selber kennenlernen. Da fallen die Masken. Das ist innerhalb von 24 Stunden sind alle auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Und dann wirklich sagen, okay, was brauchen wir? Und wir stellen natürlich die passenden Fragen. Also unser Team und ich, wir stellen hier andere Fragen mal, anders zu denken, die Welt anders zu sehen. Und auf einmal kommen ganz andere große Pläne daraus. Und natürlich danach dann Stückchen für Stückchen wirklich einen Projektplan, wie kann man das umsetzen? Und das ist halt dann so, manchmal sind es Kooperationen mit den afrikanischen Firmen, das gibt es, manchmal aber auch genauso die Unternehmer untereinander, vom Lagerfeuer her, oder dass sie sich natürlich dann auch so intensiv und gut kennen. Und da entstehen nicht nur solche Chicken Farmen, sondern genauso, bin ich dabei, in Kenia noch eine Travel Agency mit zwei Maasai aus verschiedenen Tribes und einer Frau aus Nairobi zu gründen. Weil die nicht nur die besten Offroad-Fahrer sind, der eine oder andere ist der beste Business-Fahrer, der holt immer die hohen Persönlichkeiten im Land ab. Und die sind aber beide von ihrer Grundkultur Maasai. Und ja, da telefoniere ich fast täglich mit, beziehungsweise über WhatsApp immer kleine Nachrichten. Da schrieb mir jetzt gestern wieder, schick mir jetzt endlich das Logo, weil dann kann ich das auf mein Auto schon machen. Und er hat sich extra jetzt ein Auto gekauft. Das ist jetzt der Start, damit er unsere Touren begleiten kann und dann wirklich in die Selbstständigkeit kommt. Ja, und da helfen wir halt durch Consulting, durch Netzwerken. Wen kennen wir noch? Wie kann man das anders aufbauen, damit es auch gleich wirklich zu Erfolg führt und sie ihr Marketing zum Beispiel richtig machen?
Genau, herrlich. Also das ist ja genau, was du hast vorhin schon ein bisschen angedeutet, was ja in den letzten Jahrzehnten, ich glaube sogar 70 Jahre lang, falsch gemacht wurde, auf höchster Ebene, in der Entwicklungshilfe. Irgendwas dahin liefern, irgendwas dort aufbauen, irgendwas denen schenken, spenden, was auch immer und dann die Leute mit dem ganzen Kram auch allein lassen. Das hat nie funktioniert, wird wohl auch nie funktionieren, sagen ja auch die Afrikaner. Amerikaner selber letztendlich. In allen Ländern ist das so, dass sie zu dieser Einsicht gekommen sind und fördert ja auch nicht genau eben nicht dieses Unternehmertum, dieses Eigenverantwortliche, dieses Spaß daran zu haben, was zu machen. Also das kommt bei dir ja dann wirklich 100% zu tragen, was du da zusammen bündelst auch irgendwo, ne?
Ja, auf jeden Fall, das merkt man auch, dass sie endlich irgendwie so, ja, so eine Sehnsucht entwickeln. Die haben sie vielleicht schon vorher auch gehabt und manche Träume vielleicht auch, aber sie merken, wow, es kann funktionieren, wenn ich mich jetzt wirklich in einer gewissen Art und Weise aufmache. Und wir lassen auch 70% der Kosten lassen wir immer in dem Land. Das ist uns auch wichtig. Das heißt, wenn wir ein Filmteam mitnehmen, dann nehmen wir vielleicht nochmal einen Deutschen, mit dem wir jetzt schon Jahre zusammengearbeitet haben, mit. Aber wir nutzen immer andere Neufotografen oder die sich selbstständig machen wollen oder Videografen. Die nehmen wir aus dem Land. Oder wir nehmen Leute, die einfach ja, irgendwo in einem kurz vorm Start sind und sagen so, wir geben dir den ersten Auftrag, probier dich aus, lerne und dann können sie danach weiter loslaufen.
Wow. Richtig klasse.
Es geht so einfach. Das ja, ist ja das Schöne. Es ist so einfach. Das Leben kann so einfach sein.
Ja, ja. An der Stelle vielleicht mal ganz kurz, ich habe ein schönes Zitat oder ist eigentlich nur ein Schlagwort von dir. Ubuntu, ne? Das ist ja doch auch was ganz Herrliches. Also ich liebe das, was dahinter steht. Kannst du uns das bitte nochmal erklären?
Ja, Ubuntu, das ist ein Wort, was schon seit vielen Jahrhunderten existiert und kommt so aus dem südwestlichen Bereich Afrikas. Und das heißt, ich bin Mensch, weil es andere Menschen gibt. Und das ist mehr als eine Lebensphilosophie. Das hört sich so an von wir sind alle lieb miteinander. Das bedeutet aber in Wirklichkeit wirklich andere wachsen zu lassen, andere zu unterstützen. Und vor allen Dingen auch, ich sehe das mittlerweile immer mehr, das ist ein Wirtschaftsfaktor. Das bezieht sich genauso auf Kooperationen einzugehen, Netzwerken wirklich sehr proaktiv zu machen und nicht nur irgendwo hinzugehen und zusammen einen Tee zu trinken, sondern das ist eine wirklich große und großartige Art zusammenzuarbeiten. Und Nelson Mandela und Desmond Tutu, der Erzbischof von Kapstadt, die haben das damals eigentlich so ja, in den 90er Jahren bekannt gemacht, weil sie damit wirklich die Apartheid beendet haben, indem sie friedvoll es geschafft haben, die Menschen zusammenzubringen. Und das finde ich auch weiterhin nochmals so ganz spannend, dass da so ab Nelson Mandela, der ja vorher sehr, ja schon aggressiv auch unterwegs war und sehr waffenfreundlich eher mal, weil er keine andere Chance gesehen hat, unterwegs war und sich dann im Gefängnis 27 Jahre lang, unter anderem 18 Jahre lang, ja, in Robben Island. Eine ganz andere Variante von, wie kann ich es wirklich schaffen, entwickelt hat und dazu wirklich Ubuntu als Grundlage genutzt hat. Es hilft nicht, das mit Gewalt zu schaffen, sondern wir müssen andere Energien zusammenbringen, damit wir etwas ganz, ganz Großes schaffen können. Und das ist Ubuntu.
Ja, schön. Gemeinsam ist man stark, das meinen wir uns ja auch, ne? Ist einfach so.
Ja. Vor allen Dingen, wenn man das in der Familie sieht, gerade zwischen mehreren Familien oder wenn man Schwierigkeiten mal sieht oder Teams aufbauen will, dann merkt man, dass es manchmal so schwierig ist, andere wachsen zu lassen. Also wir sehen das auch bei Social Media natürlich, ne? Dann ist schon wieder so ein Bashing da oder wie jetzt die Generation Z, wie sie da wirklich immer wieder in den ja, negativ dargestellt wird. Ich kenne sie anders. Ich kenne die Generation genauso verantwortlich, wie wir es waren in unserer Generation. Ich bin ja jetzt auch schon aus dem Ende der 60er Jahre. Die sind genauso verantwortlich. Die wollen auch selbstständig sein. Sie wollen Sinn haben. Ja, und sie wollen es halt nicht immer so machen, wie wir es gemacht haben. War ja auch nicht mal alles gut.
Genau, das wird auch völlig klar. Ne? Die sind sehr verantwortungsbewusst und die haben natürlich, denen fehlt manchmal ein bisschen, also die haben auch ein bisschen Angst, so muss man sagen. Perspektive haben sie natürlich alle irgendwo, aber die haben auch einfach ein bisschen Angst, dass wir jetzt auch sie zusammen, mit uns zusammen, mit unserem Wohlstand hier auch einiges ruinieren und dass das auch nicht weitergehen kann. Das ist doch totale Verantwortungsübernahme. Uns versuchen klarzumachen, ne, das ist, will jetzt hier nicht auf einzelne Schlagwörter hier auf rumpochen, aber du weißt, was ich meine. Es gibt Leute, junge Leute, die sich wahnsinnig engagieren, Leib und Leben riskieren, um das Klima und so weiter, den Klimawandel abmildern zu können. Und wir sehen das nicht. Ne? Das ist doch absolute Verantwortung für mich.
Ja? Genau. Und was ich dann immer feststelle, auch in den Unternehmen, wenn die sagen, ja, die Generation Z, die will nicht so richtig oder die will auch nicht 5 Tage die Woche arbeiten, ne? Dann Also das können wir insofern nicht nachvollziehen, weil wir wirklich ganz andere Erfahrungen machen, weil sie manchmal eine andere Art und Weise brauchen. Die wollen vielleicht nicht bis 5 Uhr arbeiten, aber dafür wieder ab 8 Uhr abends. Es ist eine andere Art. Und sie wollen es schon sinnhaft haben und nicht irgendetwas machen. Und ja, also da kann ich wirklich nur für die Generation sprechen. Ich liebe sie sehr, auch die vielen Freunde, die ich von unseren Kindern kenne, wie engagiert die unterwegs sind.
Ich meine, sieht man schon an deinem Sohn, der hat schon eine eigene Firma. Ich meine, das ist auch schon toll, ne?
Genau. Ja,
Gut.
irgendwas scheint da so rüber gesprungen zu
Ja.
sein.
Wenn wir dann jetzt im Busch sind, ja, sag mal so, du mit deiner Truppe im Busch dich aufhältst, dann klar, es gibt die Gespräche abends am Lagerfeuer, es gibt die Naturgewalten, ne? Es kann mal in Strömen regnen, es kann Flussdurchfahrten sind dann ja auch vielleicht zu machen, zu meistern, Trockengebiete, wie auch immer. Aber man kann auch von Tieren sehr viel lernen, ne? Auch das ist bei dir Programm.
Ja. Absolut. Also wir wissen vorher schon morgens natürlich, wo wir hinwollen. Das Ziel ist bekannt, der Weg ist grob bekannt, wird aber meist anders gefahren. Könnt ihr euch vorstellen, wenn wir einfach wirklich, ja, wie du sagst, Regenfälle haben, wir bleiben hängen, wir stecken fest, wir brauchen die Winde, wir brauchen uns gegenseitig. Wir haben aber auch Fälle gehabt, wo ich alleine unterwegs war, oder mit einer kleinen Gruppe und wo wir wirklich auch die Afrikaner brauchten, ne? Da gibt es auch ja, viele Geschichten dazu. Ja, und aber von Tieren lernen, die kommen uns ja unterwegs, nicht nur wenn wir bewusst in die Nationalparks fahren oder in die wilden Gegenden fahren, entgegen, sondern die haben wir wirklich überall. Das heißt, wir schauen uns und beobachten die Tiere sehr genau und schauen uns an, welche Taktik die zum Beispiel wählen. Also ich liebe es zum Beispiel von den Geparden, das Fokussieren zu lernen. Die Geparden sind ja die schnellsten Tiere. Das heißt, die sind innerhalb von kürzester Zeit von 0 auf 100 Kilometer. Und sie können aber nur, also sind schneller als ein Ferrari, die können aber nur knapp eine Minute durchhalten. Das heißt, während dieser Minute, die sind nämlich danach völlig ausgepowert, völlig leer, dann müssen die ihre Beute bekommen haben und sie müssen auch so viel Kraft haben, dass sie sich die Beute nicht wegnehmen lassen von den Hyänen oder anderen Tieren, die jetzt gerade mal fit sind noch zu dem Zeitpunkt. Und dieses Fokussieren, das machen die wirklich, wirklich lange, dass sie genau schauen, wo sind jetzt zum Beispiel kranke Kinder, sorry, kranke Tiere, wo sind junge Tiere, wie komme ich an die Beute ran? Und das beziehen wir dann sehr auf unseren Business-Alltag. Wann und wie lassen wir uns ablenken? Sind wir je oder wie lange sind wir am Tag so fokussiert bei den Arbeiten, dass wir sie auch sehr, sehr schnell durchführen können? So kommen wir gleichzeitig wieder an praktische Beispiele, Tipps, die wir nie wieder vergessen, weil das nennen wir emotionales Lernen. Wir sehen, wie die Geparden jagen und fokussiert sind und dieses Bild hängen wir uns über den Schreibtisch und dann wissen wir wieder, Handy weg. Irgendwelche äußeren Rahmenbedingungen für eine Stunde mal weg und konzentriert arbeiten. Das ist zum Beispiel etwas, was wir lernen, was wir aber nicht aufschreiben müssen. Wir wissen es sofort, wenn wir uns dann nur ein Bild wieder hervorrufen.
Ja, das stimmt.
Genauso natürlich bei Elefanten, die sehr empathisch führen. Und es sind ja immer Elefantenkühe, die die großen Herden führen. Und es sind nicht immer die ältesten Kühe, die das machen, sondern wirklich die empathischsten, die sich auch um die jungen Tiere, die mal im Sumpf irgendwo feststecken, immer wieder kümmern, dass sie versuchen, die ganze Herde zusammenzuhalten. Und es gibt so ein wunderschönes Foto, was ich machen konnte vor vielen Jahren in Tansania. Da sind die Elefanten, ich glaube, es waren 30, 40 aus dem Gebüsch rausgekommen und wir mussten auch stoppen, weil es ist ja dann doch immer eine sehr, ja, manchmal auch bedrohliche Art und Weise, wie wir da mit den Autos, ja, für die Elefanten im Weg stehen. Das muss man ja auch sagen. Denn die haben ihr Ziel, sie wollen irgendwo hin, an irgendein Wasserloch. Und manchmal stehen wir natürlich mit den Autos irgendwo dazwischen oder fahren gerade genau da entlang.
Ja, genau.
So sehen das ja die Elefanten. Genau, also müssen wir natürlich sehr sorgsam sein. Und irgendwann kamen vier Elefanten dort raus und nicht, wie man das sonst so kannte, hintereinander, sondern sie waren versetzt. Alle so ungefähr 1 Meter, 1,5 Meter versetzt zu der ersten Kuh. Parallel dazu kamen sie aus dem Gebüsch. Und das ist dann, wir haben ja auch immer Funk an Bord, wenn wir jetzt mit 3, 4, 5 Landys unterwegs sind, Funk an Bord, sodass alle das auch gleichzeitig im Auto mitbekommen. wenn ich auch Fragen stelle oder so, oder wir auch im Notfall uns miteinander auseinandersetzen oder ja, informieren müssen. Und da stelle ich dann nur die Frage, wer führt hier wen und wie macht sie das? Diese Kuh, dass die, diese Elefantenkuh, dass die anderen so geschlossen ihr folgen. Welche Art von Begeisterung muss sie mitbringen, dass die anderen wissen, wow, wir können der vertrauen, wir wissen, wo es lang geht, wir lieben das Ziel, was sie hat und wir gehen mit. Und sie verständigen sich ja eh untereinander, die Tiere untereinander, sowohl über ihre Arten sich zu, ja, zu äußern quasi, über das Trompeten in verschiedenen Arten und Weisen und Rufen, aber auch, weil sie haben ja, sie sagen ja immer, es sind Dickhäuter, auf der anderen Seite haben sie die feinfühligsten Füße. Also man hört sie nicht, wenn sie das nicht wollen. Man hört sie nicht im Gebüsch und irgendwann stehen sie neben einem. Gerade wenn wir Bushwalks machen, dann sind wir sehr eng zusammen und es ist häufig so, dass wir, wenn wir nicht uns regelmäßig umschauen, auf einmal eine riesen Elefantenherde hinter uns haben, ohne sie wahrnehmen zu können vorher. Weil das ist einfach fantastisch. Ja, und so lernen wir ganz viel daraus, was wir jetzt wieder von der Führungstechnik von den Elefanten lernen können. Oder wie Gnus in der Serengeti und in der Masai Mara, wie sie die Flüsse durchqueren. Wenn sie ganz genau wissen, sie müssen da jetzt rüber mit ihren Herden, die unendlich groß sind. Und sie bleiben dann vor den Flüssen stehen und sie nehmen wahr, wie viele Krokodile zum Beispiel da im Wasser sind. Wie viele Hippos, wie viele Krokodile, sie nehmen das wahr. Und sie probieren mal die eine Richtung, aber noch nicht durch das Wasser zu gehen und auch mal die andere Richtung. Und sie taktieren richtig. Und da stelle ich die Frage, wie viel riskieren wir selber, wenn wir durch solche schwierigen Zeiten gehen? Wie viel Potenzial, wie viele Ressourcen müssen wir manchmal auch investieren, die dann eventuell nachher nicht überleben? Also wie bei den Gnus, wenn sie sehen, da sind 4 Krokodile, kann es sein, dass sie 4 Jungtiere oder wen auch immer verlieren, dafür aber die ganze Menge von Hunderten von Gnus dadurch bekommen. Es ist also immer eine Frage, will ich das riskieren? Oder muss ich weiterlaufen dorthin, dass es wirklich irgendwo eine Stelle gibt, wo es keine Krokodile gibt? Und habe ich die Zeit? Oder sind dann so viele Tiere in der Zwischenzeit krank oder sie sind tragend, dass sie sie wirklich auf die andere Seite bringen müssen und haben keine Zeit mehr, an den nächsten Ort zu gehen, wo sie sicherer rüberkommen?
Ja, ja, verstehe.
Und das sind Themen für Risikomanagement innerhalb unseres Unternehmens.
Klasse. Ja, also, ne, also nochmal an meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Das könnt ihr live wirklich vor Ort erleben. Da könnt ihr euch gerne bei der Vera Peters nochmal melden. Wie gesagt, ich verlinke das alles. Ich möchte jetzt aber dann doch noch gerne auf ein Thema kommen, weil du bist ja nun mal auch ein echter Tausendsasser. Wir könnten natürlich hier stundenlang weitererzählen. Das ist wirklich imposant, was du da machst. Diese Business Art, also sehr, also hohen Respekt von mir. Aber du bist auch noch charity-mäßig unterwegs. Du hast mit deiner Freundin, mit deiner Schwester noch ein Projekt gestartet. Das möchte ich gerne noch hier mit. da möchte ich noch was zu hören.
Ja, genau. Letztes Jahr im Herbst habe ich mir gedacht, Mensch, ich würde unheimlich gerne, eigentlich ist es schon länger ein Traum oder eine Lust dazu entwickelt worden, einmal von dem Sauerland oder von Köln aus dem Rheinland kommend bis runter nach Kapstadt zu fahren. Das ist schon lange so in meinem Herzen gewesen. Gut, und dann habe ich mich ein bisschen darum bemüht zu erfahren, wie kann ich das machen, welche Gruppen gibt es vielleicht, wo man sich anschließen kann. Falls ihr wisst alle, also alleine mit dem Landy zu fahren, ist nicht so gut. Da sollten mindestens 3-4 Autos dabei sein. Ja, und dann habe ich mich auch informiert. Und es war aber gerade so, dass Nigeria komplett zugemacht hat und auch durch den Sudan konnte man nicht fahren. Und dann ist die Tour abgesagt worden. Ja, war ich schon sehr enttäuscht, weil ich hatte mir schon so eine coole Tour über 2,5 Monate, 3 Monate vorgestellt und hatte mich drauf gefreut. Und auch da wieder, ich durchlebe das natürlich genauso wie andere Unternehmer, wo ich dann sage, ich habe Wünsche, ich habe Ziele, ich habe Träume. Und wie kriege ich es hin, dass mein Team so stark ist, dass ich mich 2-3 Monate rausziehen kann aus meinem Unternehmen? Gut, das ist das eine Thema. Ich lebe das auch vor, weil ich weiß, wie schwer das ist manchmal, ne? Und man kriegt es aber hin, wenn man es gut organisiert und wirklich ein starkes Team innerhalb seines Unternehmens hat. Gut, und dann hat das nicht geklappt und irgendwann durch Zufall habe ich mitbekommen, es gibt eine Tour, da schließen sich mehrere Leute zusammen, das ist auch organisiert auf der einen Seite Und da nimmt man halt irgendwelche alten Fahrzeuge, die meisten kaufen alte Fahrzeuge mit und fährt von Deutschland aus oder von der Schweiz, von Österreich aus bis in den Senegal runter. Und dort verkauft man die Autos und dann gibt es mehrere Projekte, so Kinder-Schulprojekte, aber auch Ausbildungsprojekte und dieses Geld wird davon genommen.
Genau, das ist die Rallye Humanitär. Vielleicht auch,
Genau.
dass die Leute wissen, dass sie sich da ihren Traum erfüllen können und noch was Gutes dabei tun. Und was habt ihr dann
Ja,
gemacht, wie im
genau.
Detail?
Wobei ich einmal mit Gutes tun, da kommt gerade wieder so mein Thema, das war das Einzige, weshalb ich gedacht habe, oh, das passt nicht richtig zu mir, dass wir Geld geben, um dann wieder das andere Thema aufrecht zu erhalten, dass die Kinder jedes Mal darauf warten, dass irgendwelche Leute kommen, die Geld bringen. Naja, es ist ein anderes Thema. Deswegen habe ich mich da die 3 Wochen wirklich sehr mit beschäftigt. Ja, wir sind auf jeden Fall insofern, innerhalb von 24 Stunden mussten wir uns entscheiden, weil es mussten Visa und diese Dinge beantragt werden und auch natürlich für unser Auto. Wir haben einen 30 Jahre alten Mercedes unserer Mutter mitgenommen. Den haben meine Schwester und ich geerbt und wir wussten ein, 2 Jahre nicht, ja, was wir so richtig damit machten, aber irgendwie konnte sich keiner davon trennen, weil es einfach ein Familienauto war von unserer Mutter.
Eine C-Klasse, ne?
Genau,
Ich
das
sag das
machen
immer so,
wir
dann haben die
wirklich.
Leute ein Bild vor Augen, weißt du? Mercedes ist wahnsinnig groß, da könnte auch eine G-Klasse gewesen
Genau.
sein, aber es war wirklich
Nee, 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 nee,
eine
nee, nee. Also
Limousine.
richtig so eine
Genau.
Limousine, was einfach schon immer in unserem Familienbesitz war. Ne? Ein ganz kleiner Mercedes, also wirklich der kleinste, ich weiß schon gar nicht mehr genau. Ja, genau, der kleinste. Und auf jeden Fall, den hatten wir schon in unserem Besitz. Wir brauchten also kein Fahrzeug zu kaufen. Den musste man natürlich fertig machen, auch höher legen, damit wir durch die verschiedenen, ja, Etappen kommen. Und dann sind wir einen Tag nach Weihnachten losgefahren und von Deutschland aus dann halt mit, ich glaube, wir waren 20 Autos, 40 Leute, haben wir uns in Tarifa dann getroffen, ich glaube, am zweiten Weihnachtstag. Und dann sind wir von dort aus gemeinsam immer losgefahren. Ja, das war ein Riesenerlebnis und wir sind nach 2,5, 3 Wochen sind wir dann im Senegal angekommen, neben all den verschiedenen Ländern und Menschen, die wir auch schon dort kennengelernt haben. Wir haben zwischendurch immer ja, auch Tage gehabt zum Reparieren. Das waren also geplante Reparaturtage, wo man sich dann natürlich auch, wenn man nichts zu reparieren hatte, Fes oder Marrakesch angucken konnte. Wir sind also durch Marokko gefahren, durch Westsahara, Mauretanien und dann in Senegal. War natürlich auch super spannend, gar keine Frage.
Aber es gibt keinen Werkstattwagen oder so. Also jeder ist eigentlich doch auf sich
Nein.
selbst gestellt.
Ganz genau. Man weiß halt so natürlich in den ersten Orten, wo man Material bekommt. Das ist auch dann natürlich organisiert, dass man weiß, irgendwie man kann da Shops oder Reparaturshops finden. Aber manchmal auch dann halt Ersatzteile ordern oder gucken, dass man in einer Woche oder irgendwo wieder bei der nächsten Garage im Prinzip ankommt, damit da dann vielleicht ein Ersatzteil zur Verfügung steht. Das gibt es natürlich auch. Ja, und da sind halt natürlich Autos dabei, also nicht nur Mercedes, sondern genauso gerade Kombis sind in Afrika jetzt mittlerweile sehr gefragt. Irgendwelche Vans, Sprinter, alles natürlich super alte Modelle. Ja, es muss ja jeder auch jetzt neu investieren oder halt wie wir etwas, was wir hatten, halt einfach dann spenden oder nachher dann auf dem Markt in Senegal verkaufen, beziehungsweise Mauretanien.
Klasse.
Ja, und deswegen, das war das Einzige, was mir nicht so ganz geschmeckt hat. Das war natürlich, dass dann dieses Kinderhaus Geld bekommen hat und die Kinder so darauf gewartet haben, dass wieder eine Tour war mit Autos, die dann kommen und ja, und sie müssen dann halt, ja, sie kommen da schon in die Opferrolle. Das hat mir gar nicht entsprochen und es könnte so einfach anders sein. Deswegen, die Tour ist cool auf der einen Seite. Und man könnte noch so viele Dinge ganz einfach verändern, indem die Kinder das Jahr über zum Beispiel irgendetwas basteln, irgendetwas malen, sodass sie einfach etwas selber erschaffen, wo wir dann als Europäer zum
Das,
Beispiel kommen und
ja,
sagen,
klasse,
cool,
ja.
ich kaufe 20 Bilder von dir und sie kriegen da irgendwas übergeben. Und das ist ja immer
Ja,
von
genau.
wirklich, in welche Haltung bringen wir
Richtig,
sie?
ja, genau.
Egal, ob wir das gebrauchen können oder nicht, wir hätten ja alles aufgekauft, dass wir wieder ein halbes Jahr hätten basteln können. Und das ist es. Es sind manchmal die kleinen Dinge, die wir verändern können. Natürlich hätte man denen anders auch Geld geben können, dass sie wieder ihre Bibliothek aufbessern oder Schulmaterialien haben. Aber die Kinder dürfen es so nicht mitbekommen. Also die Kinder müssen nicht, ja, die sollen einfach schnell merken, sie können was, egal wie alt sie sind, etwas dazu beitragen, dass ihr Leben lebenswert wird und dass sie sich selbst ernähren können.
Ja.
Das ist
und,
so mein
und dass
Antrieb.
Die Europäer, jetzt sag's mal ein bisschen platt, extra kommen, um diese Bilder oder sonst was abzuholen. Ne?
Absolut.
Dass das den Kindern gibt, wie wertig das dann auch wird. Ne? Also das ist wirklich ein toller Ansatz, muss ich auch wieder sagen. Echt toll.
Genau, das kann man ganz schnell verändern. Und ja, deswegen das ist das Einzige, wo ich sage, okay, das sollten wir immer bedenken, bevor wir Spenden geben. Aus welchem Blickwinkel sehen die anderen uns? Und ja, ist das immer so sinnvoll, es so zu tun oder vielleicht was ganz anderes zu organisieren? Können sich aber auch alle gerne bei uns informieren. Wir können mithelfen, da aus solchen Projekten auch coole, eigenständige Projekte zu machen mit den Menschen vor Ort, damit es einfach wirklich gemeinsame Projekte werden.
Sehr schön, genau. Und das, genau, das kann man ja auch nur allen, auch hier den Zuhörern wünschen, sich da auch mal zu melden, sich darüber Gedanken zu machen, Ideen auch vielleicht mal mit der Vera auszutauschen, was man da, ne, weil man da Berührungspunkte hat. Es gibt ja jede Menge Afrika-Fans, die dann auch gerne mal drüben Projekte unterstützen, wenn sie da hinreisen und so. Und hier noch einfach ein Quäntchen mehr draufzusetzen, wäre doch eine tolle Sache, dass die Menschen dort vor Ort auch mehr Respekt vor sich selber und vor uns dann auch letztendlich bekommen und nicht nur als Spendern. Ja, also wir sind schon über der Zeit, will ich jetzt nicht sagen, aber wir sind schon weit fortgeschritten. Es ist mal wieder so schnell vergangen, Vera, die Zeit fliegt dann immer. Ich möchte das einfach nochmal betonen. Ich finde das so klasse, auch mit dem Feuer. Ich meine, wir als in der westlichen Welt Aufgewachsenen, für uns ist ja in der Fabrik zu stehen, sag mal, normal. Aber es ist nicht natürlich. Und vor dem Lagerfeuer zu sitzen, das ist doch Natur pur. Also das ist auch gerade in Afrika, ist es ja, ich glaube immer, jeden Abend sitzt man irgendwo am Lagerfeuer und tauscht sich aus, was ist am Tag passiert. Ja, was wir wahrscheinlich eher vom Fernseher machen, aber dann eben nicht reden. Mhm. Und deshalb finde ich es klasse, dass du auch das Lagerfeuer in den Fokus gerückt hast, in deiner, ja, in deinem Businessmodell sozusagen. Mir hat es unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, mit dir an meinem Laberfeuer zu sitzen, uns auszutauschen. Ich hoffe, die Zuhörer haben sehr viel Inspiration heute hier mitgenommen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg, immer, dass du immer weiterkommst, ne? Also immer auch noch weitere tolle Ideen selber hast und auch generierst bei deinen Teilnehmern, sag ich jetzt mal so. Und somit würde ich mich freuen, wenn wir uns mal bald wiedersehen. Ich komme ja demnächst auch mal nach Nordrhein-Westfalen, dann komme ich mal bei dir vorbei auf den Kaffee. Ich wünsche dir alles Gute, mach es gut und bis dann.
Herzlichen Dank, es war für mich eine Freude und ich freue mich einfach, wenn wir zusammen ganz tolle Dinge in der Welt starten und nicht so alleine egoistisch unterwegs sind. Von daher ist es einfach, das Leben kann so einfach sein.
Ja.
Und dann sage ich mal Hakuna Matata. Ja, Hakuna Matata, dass es immer Lösungen gibt und keine Probleme. Wir lernen die Fahrer erst recht.
Richtig. Danke dir. Ne?
Vielen Dank.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.
So, liebe Leute, das war's mal wieder für heute. Und ich hoffe, die abenteuerliche Art, Manager zu coachen und die euphorische Stimme von Vera hat euch ordentlich inspiriert. Ich hoffe ja, meine Art zu führen ähnelt dem einer Elefantenkuh. Obwohl ich gerne eher das Empathische und Majestätische hervorheben möchte und nicht das Gewicht. Und meinen Podcast sehe ich sowieso als mein digitales Abenteuer an, welches mir als Boomer geholfen hat, zum Beispiel in Sachen Social Media auf ein ganz neues Level zu kommen. Dass Vera mit mir zusammen Zeit am Laberfeuer verbracht hat, macht mich richtig happy. Und ich bin neugierig, was ich noch alles mit Business Art erleben werde. Vera Peters und ihr Unternehmen findet ihr auf jeden Fall im Netz unter verschiedensten Kanälen. Die umfangreichsten Infos gibt es auf ihrer Homepage unter businessart.de. Vera bespielt auch sehr unterhaltsam und inspirierend LinkedIn, Instagram und Facebook. Viele ihrer Videos findet ihr bei YouTube und die herrlichsten Eindrücke von ihren Safaris könnt ihr bei Pinterest einsehen. Wie immer habe ich alles in den Shownotes verlinkt, bitte einfach in die Infos zur heutigen Folge schauen. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast, wo immer es geht, bewerten bzw. liken, kommentieren, teilen und ihren Offroad-Freunden und Arbeitskollegen empfehlen. Sagt ihnen, sie finden ihn überall da, wo es abenteuerliche Podcasts gibt. Also Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, RTL Plus und so weiter. So kann ich weitere interessante Menschen erreichen und für euch ans Mikro holen, die uns ihre spannenden Abenteuer, Business-Erfahrungen und Lebensgeschichten erzählen. Ihr selbst könnt ebenfalls bei mir im Podcast zu Gast sein und Spannendes über euren Offroader und aus eurem Leben erzählen. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Damit ihr auch weiterhin keine Folge verpasst, müsst ihr Landy und Leute auf eurem Podcast-Streaming-Dienst bitte abonnieren. Ihr erfahrt mehr über Landy und Leute bei Insta und Facebook und natürlich auf meiner Homepage www.landyundleute.com. Und meine E-Mail-Adresse lautet hallo@landyundleute.com. Ich wünsche euch also weiterhin allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unterm Differential und die Gewissheit, dass hinterm Horizont immer ein Abenteuer und gegebenenfalls auch euer Erfolg wartet. Schön, dass ihr wieder Zeit mit mir verbracht habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin, eure Landrade.